Hanna, wir müssen reden.
Das machen wir, Jenny.
Ja, absolut. Weil heute ist nämlich die Folge gekommen, in der wir ein Thema besprechen, was fast in jeder Folge schon so in einem Nebensatz von uns erwähnt wird. Und diesmal haben wir uns gedacht, schenken wir diesem Thema eine ganze Folge, unsere ganze Aufmerksamkeit, denn wir sprechen heute über, ich sag's einfach mal, Gleichberechtigung im TrainerInnen-Dasein. Im TrainerInnen-Geschäft Deutschlands, auch international, und welchen Stellenwert Trainerinnen, nicht gegendert, Trainerinnen in dieser Branche haben. Ich starte diese Folge mal mit, es dürfen unsere ZuhörerInnen selber entscheiden, welches Gefühl sie zu diesen Statistiken haben, aber mit Statistiken aus der deutschen Liga. Bist du bereit, Hanna?
Sehr bereit.
Also wir haben die Statistiken ja gerade selber im Vorgespräch zusammengetragen und unsere Gefühle dazu auch schon ausgetauscht. Here it is für unsere ZuhörerInnen. Wir sprechen über die Saison 25-26, also die gerade abgelaufene Saison in der ersten Damen-Basketball-Bundesliga Deutschlands, in der zweiten Damen-Basketball-Bundesliga Deutschlands und in der weiblichen Nachwuchs-Bundesliga Deutschlands. Und wir haben mal herausgesucht, welchen Prozentsatz Trainerinnen in dieser Liga ausmachen. Wir starten mit der ersten DBBL. Wir haben insgesamt letztes Jahr, letzte Saison 10 Mannschaften gehabt. Eine dieser Mannschaften wurde von einer Frau betreut. Dem aktuellen deutschen Meister, by the way. Die zweite DBBL. 25 Teams in Summe. 13 im Norden, 12 im Süden. 6 dieser Teams wurden von Frauen betreut, gecoacht. Und
Als
in
Head
der WN
Coaches.
als Head Coaches, genau, wir sprechen nur über die Head Coaches. Und in der WNBL 24 Teams insgesamt. 6 dieser Teams wurden von einem weiblichen Head Coach gecoacht. Welche drei Gefühle sprudeln aus dir raus, wenn du diese Statistiken hörst, Hanna?
Du kommst immer so aus dem Nichts und nagelst mich dann so direkt an die Wand. Was für Gefühle kommen hoch? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es würde mich überraschen, weil das eigentlich so reguläre Statistiken sind, egal wo man hinguckt, was Anteil von weiblichen Coaches im, ich sag mal, im semiprofessionellen oder professionellen Sport auch länderübergreifend und sportartenübergreifend angeht. Ich ärgere mich, weil ich glaube, dass wir unglaublich viel Potenzial liegen lassen. Unglaublich viel. Und ich glaube, dass gerade der, wir reden jetzt ja nur über, also wir hatten ja vorhin über Gleichberechtigung gesprochen. Gleichberechtigung würde ja für mich bedeuten, dass im männlichen und im weiblichen Basketball der Anteil von weiblichen und männlichen Coaches gleich wäre. Das wäre für mich Gleichberechtigung. Wir reden ja jetzt darüber, dass sozusagen der männliche Bereich ja so eigentlich schon gar keine Option ist, weil ich glaube, da sind die Zahlen noch deutlich, 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 deutlich geringer. Und dass sozusagen aber der weibliche Teil, also Frauen- und Mädchenbasketball, auch dort sozusagen keine Gleichberechtigung in der Anzahl von durch Frauen geführte Teams im Profibereich existiert. Und dann ja auch so ein bisschen Traurigkeit will ich nicht sagen. Traurigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt auch gerade kein besseres ein, weil ich glaube, dass es unheimlich viele Probleme gibt im Mädchen- und Frauenbasketball, die ganz viel damit zu tun haben. Also Dropout-Quoten, Leistung, Performance. Ich glaube, es gibt ganz, 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 ganz viele Punkte, wo wir sehr, sehr viel besser werden und wo wir vor allen Dingen auch den Sportlerinnen sowohl im Profibereich als auch im Breitensportbereich, sowohl im Erwachsenen-, Seniorenbereich als auch im Mädchenbasketball viel mehr helfen könnten, wenn diese Zahl sich ändern würde.
Ja, ich glaube auch, dass viele, viele Sachen zusammenkommen. Wir werden die dann auch gleich noch berühren, besprechen. Aber ich finde schon auch, und wie du sagst, wir erdreisten uns ja noch nicht mal über männlichen Sport zu sprechen, sondern wir sprechen über die erste und zweite Liga in Deutschland. Wir sprechen über die Nachwuchsbundesliga im weiblichen Bereich. Und da, ich bin jetzt keine Mathematiklehrerin, aber da haben wir unter 25%, unter 20%. Also ich meine, die erste Liga mit 10%, die fällt natürlich auch nochmal extrem ab im Vergleich zu den anderen beiden Ligen. Unter 20% Anteil von weiblichen Trainerinnen, die eine weibliche Mannschaft betreuen. Fassungslosigkeit ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen jetzt von mir, aber irgendwie lässt es einen schon, wenn man sich die nackten Zahlen mal anschaut, schon fassungslos zurück.
Ja, da bist du wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen weiter emotional. Mich macht das nicht fassungslos, weil ich diese Realität kenne und weil die auch schon seit Jahren so ist. Und was ein bisschen schade ist, dass sich in den letzten Jahren so wenig getan hat. Ich glaube, das ist das, was, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, dass diese Fassungslosigkeit ist so ein bisschen Resignation gewichen. Aber das darf natürlich nicht passieren, weil das ist natürlich ein Kampf in Anführungszeichen, auch wenn jetzt sozusagen in diesem Zusammenhang der Begriff Kampf sich vielleicht ein bisschen zu hart anhört. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was einfach schon sehr, sehr lange besteht. Und wir alle haben es noch nicht geschafft, die nötigen Hebel zu finden, um dieses Problem zu lösen, beziehungsweise um sozusagen auch Maßnahmen einzuleiten oder Hebel zu finden, um uns da zu verbessern. Obwohl, und das ist das, was ich so schade finde, obwohl es einfach so viele Studien gibt und so viele wissenschaftliche Kenntnisse gibt, die sagen, der Sport würde sich deutlich weiterentwickeln, wenn diese Zahl sich verändern würde. Und da gibt es auch ganz, ganz, ganz naheliegende Gründe für.
Ja, wir versuchen in der heutigen Folge da mal so ein bisschen durchzugehen, verschiedene Punkte anzulaufen. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, wie wird man überhaupt zur Trainerin? Was sind Gefahren oder was sind Gründe für Dropouts? Was sind Barrieren, die wir ganz klar noch definieren können, die Frauen einfach überwinden müssen? Und dann eben auch so ein bisschen die Frage, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es Statistiken dazu gibt, dass man erfolgreicher sein könnte, wenn man mehr Trainerinnen hätte. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, warum wir denn Trainerinnen, mehr Trainerinnen brauchen, vor allem eben auch im weiblichen Sport. Und vielleicht am Ende, die Frage hattest du hier in unserem Verlaufsplan aufgenommen, so ein bisschen diskutieren, ist es eigentlich ein Nachwuchsproblem, was wir haben? Also ist es das System, was nicht genügend weibliche Trainerinnen in diese Richtung pusht? Wir hatten ja in der Folge mit Patrick Femerling auch mal grundsätzlich über diese Trainerinnenausbildung gesprochen, ne? Es ist ja ein Problem, wie wir damals festgehalten haben, dass Trainerinnen sein im Nachwuchssport, im Nachwuchsleistungssport kein anerkanntes Berufsbild ist. Oder ist es ein Bindungsproblem? Also haben Trainerinnen Bock auf sowas, aber bleiben eben nicht aufgrund verschiedenster Tatsachen lang genug am Ball und entscheiden sich irgendwann für was anderes. Vielleicht noch ganz kurz, während du gerade gesprochen hast, habe ich nämlich selber mal so ein bisschen versucht zu rekapitulieren. Also, du bist eine von zwei Frauen, von denen ich trainiert wurde, in meiner
Ja.
doch relativ lang aktiven sportlichen Karriere. Also ganz, ganz am Anfang, wirklich als ich angefangen hatte oder angefangen habe, hatte ich eine Frau als Trainerin und dann dich. Und that's
Damit,
it.
aber ich glaube, damit bist du schon über dem Durchschnitt, würde ich vermuten.
Ich müsste
Oder
jetzt mal überlegen, wie viele männliche Trainer ich hatte. Sechs, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also ein Viertel Frauen bei mir. Bin ich ja genau in dem Schnitt, den wir ungefähr hatten jetzt hier.
Ich hatte gar keine. Ich muss aber natürlich auch zur Klarstellung sagen, meine Karriere war natürlich auch sehr kurz. Ich habe ja eigentlich nur eine Jugend, man könnte es jetzt Leistungssportkarriere nennen, mit sehr viel Nachsehen und Auge zu kneifen. Aber ich hatte tatsächlich nie eine weibliche Trainerin.
Ja, und wie du sagst, ich glaube, viele würden in diese Kerbe mit reinschlagen und müssten sagen, ich wurde nie von einer Frau gecoacht.
Was nicht bedeutet, dass nicht die Trainer, die ich hatte, super Trainer waren und ich denen unheimlich dankbar bin und ein total tolles Verhältnis hatte. Und ich glaube, man muss auch sehr vorsichtig sein. Ich glaube auch, dass man nicht ausschließen, also die Idee ist auch überhaupt nicht, dass man ausschließt, dass nicht auch Männer sehr, sehr gute Trainer im weiblichen Bereich sein können. Ich glaube einfach, dass es unheimlich wichtig ist, wirklich Experten im Bereich Frauen- und Mädchenbasketball an diesen Positionen zu haben. Und das können auch Männer sein. Aber das müssen halt Männer sein, die wirklich im Frauen- und Mädchenbasketball sein wollen, die die Besonderheiten kennen, die die Bedürfnisse kennen, die lange da arbeiten, weil sie es möchten und nicht, weil es irgendwie eine ungewollte Alternative ist, vielleicht weil sie in anderen Bereichen dann eben keine entsprechende Stellen bekommen. Und es ist natürlich, wenn man von Expertise spricht, dann ist es natürlich, glaube ich, logisch, dass die Expertise dann natürlich oft auch von Menschen kommt, die im Frauenbasketball groß geworden sind, nämlich Spielerinnen oder Frauen, die dann sozusagen aufgrund des eigenen Geschlechts einfach in bestimmten Bereichen Erfahrung haben, die man sich als Mann anlernen kann, aber dann halt auch erst anlernen muss, ne? Weil sie eben nicht natürlich gegeben sind. Sprich Anatomie, weiblicher Körper, weibliche Bedürfnisse, weibliche Psyche. Also ich glaube, es ist sehr viel einfacher für eine Frau, das zu verstehen, als für einen Mann, aber es ist überhaupt nicht unmöglich, ne? Das will ich überhaupt nicht ausschließen.
Gar keinen Fall wollen wir irgendjemanden ausschließen. Das unterstreiche ich natürlich. Du bist jetzt gerade schon so ein bisschen übergegangen zu dem zweiten Thema, was wir ansprechen wollen. Also wie entsteht denn überhaupt oder wo entspringt so eine Trainerinnenkarriere überhaupt? Aber bevor wir so ganz wegkommen von den anfänglichen harten Fakten, die wir da genannt haben, hatte ich noch zwei Sachen, die ich ansprechen wollte. Und zwar einmal Sprache, vor allem auch Sprache in den Medien. Da habe ich mich nämlich noch mal so ein bisschen zu belesen und ich fand es ganz interessant, weil oft werden Trainer als geniale Taktiker, als Leader, als wie auch immer bezeichnet und gegenübergestellt Frauen, die in ähnlichen Positionen sind, die ähnlich erfolgreich sind, werden immer schon so ein bisschen runtergeredet, weil die sind dann sympathisch, die haben ein tolles Auftreten. Na, also schon allein die Sprache, die verwendet wird für Menschen in der gleichen Position, die erfolgreich sind, unterminiert ja so ein bisschen die Frauen.
Ja,
Weil in
das
den
ist ein.
seltensten Fällen wird halt irgendwie, wow, okay, die ist ein Taktikfuchs, die ist eine Leaderin und so weiter und so fort. Also wann liest man sowas schon mal über eine Frau, die irgendwie mit einer Mannschaft einen Titel gewonnen hat oder einen tollen Erfolg eingefahren hat. Also das fand ich auf jeden Fall auch nochmal augenöffnend, das so schwarz auf weiß zu lesen, aber du scheinst das ja zu bestätigen.
Ja, absolut. Das ist eine Problematik, die nicht nur was jetzt mit Trainerrollen zu tun hat, sondern das ist auch etwas, was sozusagen mit Führungsrollen und mit der Wahrnehmung und mit Stereotypen, die wir mit männlichen oder weiblichen Führungsrollen verknüpfen. Ne? Das ist immer noch, glaube ich, ein riesiges Problem, dass wir immer noch genderspezifische Stereotypen haben, sodass Charaktereigenschaften, die wir bei Männern als Führungsqualitäten wahrnehmen und schätzen und auch mit Führungsqualität verbinden, wir oft bei Frauen als etwas anderes als Führungsqualität empfinden und umgekehrt bestimmte Charaktereigenschaften, die eigentlich mittlerweile auch bewiesen sind als Führungsqualitäten, nicht als diese erkennen und dann im Umkehrschluss sie dann auch mit Schwäche verbinden. Ne? Also ich glaube da, und das ist so das, was so. Boah, was ich so heimtückisch finde, weil das so schwer ist, sich davon zu lösen. Und ich merke das manchmal bei mir selber. Und das ist das, was mich so wahnsinnig erschreckt und mir dann aber auch zeigt, wie wahnsinnig viel wir noch vorhaben. Weil eine Sache ist sozusagen, sich rein rational an bestimmte The Themen zu nähern, rein strategisch an bestimmte Themen zu nähern. Und dann gibt es aber immer dieses Unterbewusste, was einfach so über Jahrzehnte auch soziologisch, kulturell, in der Erziehung, und Erziehung meine ich jetzt nicht die Eltern, ich meine alles das, was drumherum passiert, so mitgegeben wurde, dass ich das selber bei mir merke. Also, und wenn ich realisiere das dann und ich ärgere mich dann auch so wahnsinnig, aber es ist oft so, dass wir Dinge akzeptieren bei einem Mann zum Beispiel oder sogar als Führungsqualität, wie jemand, der sehr selbstbewusstes Auftreten zum Beispiel. Ne? Also das erwarten wir sozusagen von einer männlichen Führungsperson, Dominanz, selbstbewusstes Auftreten, oft, weil wir das noch so mit Stereotypen verknüpfen. Wenn das eine Frau macht, entsteht dann Störgefühl irgendwie. Das passiert selbst bei mir. Ne? Also das ist oft das oh. Selbstbewusstsein vielleicht mit Arroganz verwechseln. Ne? Also wenn jemand einen sehr starken Charakter, eine sehr starke Persönlichkeit hat, dann im männlichen Bereich und als Trainer gerade werden das als Trainerpersönlichkeiten wahrgenommen. Im weiblichen Bereich werden die oft als schwierige Charaktere wahrgenommen. Und das ist das, was glaube ich, ganz viel auch noch beeinflusst. Und das, wie du schon sagst, dass wir assoziieren bestimmte Fähigkeiten, die wir Trainern als Qualität zusprechen, wie du schon sagst, taktisches Verständnis, schnelle Entscheidungsfindung, Rationalität, unter Druck und so weiter. Das sind Dinge, die wir oft männlich assoziieren. Obwohl das total absurd ist, weil diese Fähigkeiten auch ganz viele Frauen haben. Aber es wird immer so als Fähigkeit, die man von einem Profi-Coach erwartet. Und das sind aber sehr männlich assoziierte Fähigkeiten. Und das, glaube ich, steht, wie du schon sagst, das ist eines der großen Themen, die man auch angehen muss.
Ja, bin ich komplett bei dir. Was vielleicht so in meine ursprüngliche Aussage zu Sprache über TrainerInnen anknüpft, ist etwas, was ich unter dem Namen Invisible Work Effekt gefunden habe. Nämlich, dass Frauen ganz, ganz oft Sachen über dem, für die ein männlicher Head Coach vielleicht nochmal eine Frau als Assistant Coach hat, nämlich die Orga. Wie, wo, wann fahren wir los? Wann treffen wir uns? Mit welchem Zug fahren wir, wenn wir irgendwie woanders hinfahren müssen? Die Kommunikation mit den SpielerInnen, also Spielerinnen in unserem Fall, mit den Eltern, das Teammanagement, wer wäscht die Trikots, wer sammelt die Trikots ein und so weiter und so fort. Und dass das eben immer so in die Assistenzrichtung hingeschoben wird. Und wenn das aber ein weiblicher Head Coach alles macht und zusätzlich eben auch noch das Coaching übernimmt und da auch gut ist, wird das aber gar nicht so wahrgenommen, sondern eben ne, nur diese, ja, klingt jetzt total blöd, aber die Mutti kümmert sich ums Team. So, das wird eben immer so hingestellt. Na, ach, die ist ja sympathisch und ach, die ist ja toll mit den Kindern und gar nicht, wow, das ist eine Trainerin, die sorgt für sportlichen Fortschritt bei den Kindern oder bei den Jugendlichen oder auch den Erwachsenen, die sie coacht.
Ja, absolut, total. Das ist ja aber auch so ein bisschen, glaube ich, auch noch ganz tief in so Verhaltensweisen und Mustern verankert, ne? Also ist halt oft so. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann reden wir wirklich von klassischen Stereotypen. Aber wie gesagt, die sind halt selbst bei uns verankert, wo ich glaube schon, dass wir sehr reflektiert sind, was das Thema angeht und uns sehr damit auseinandersetzen. Und dann natürlich bei anderen Menschen noch sehr viel unterbewusster halt verankert sind. Aber das ist so klassisch auch so, wie oft in vielen Familien, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern ich glaube, wir sind einfach in einem Bereich, wo Gleichberechtigung ja noch ganz, 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 ganz jung ist, selbst in einem so entwickelten Land wie unserem, was dieses Thema angeht, im Vergleich zu dem, was wir eigentlich an Historie hinter uns haben, an Hunderten von Jahren, wo eben die Rollen sehr klar aufgeteilt waren, ne? Und das merkt man dann manchmal auch. Also ich kenne ganz viele männliche Trainerkollegen, die halt sagen, nee, mein Job ist Coaching und Training machen und alles andere ist nicht mein Job. Und auf der anderen Seite kenne ich ganz viele weibliche Trainerkolleginnen, die genau das Gegenteilige Problem fast schon haben, weil einfach das oft auch so ist, dass Frauen so großgezogen werden, dass sie sich um alles kümmern oder zumindest alles im Blick haben. Ne? Also es ist dann nicht nur, ich gehe zur Arbeit und komme zurück und dann steht das Essen auf dem Tisch. Jetzt, also ich spreche jetzt in Metaphern, aber ja nicht ganz weit hergeholt, sondern es muss halt Kindererziehung und einkaufen und kochen und nebenbei noch arbeiten gehen und Schule organisieren und Kindergarten organisieren. Das heißt, dieses alles eigentlich so in Ökosystem denken und alles miteinander verknüpfen, das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr verankert ist in der Psyche und wo es, glaube ich, Frauen sehr viel schwerer fällt, sich dann so aus anderen Sachen zurückzuziehen, ne? Und vielleicht auch nicht manchmal dieses Ding dann auch Kontrolle zu behalten über die Gesamtstruktur, ne? Es gibt so ein, ich neulich erst in einem Podcast gehört. Das fand ich eigentlich ganz gut. Es gibt so ein ganz berühmtes Zitat von Ann Lamott, heißt da ist das. Und das heißt, Help is the sunny side of control. Dass oft dieser Helferkomplex oder dieses Bedürfnis zu helfen eigentlich eine versteckte Befriedigung von dem Bedürfnis ist, alles unter Kontrolle zu haben. Das ist, glaube ich, was eine Tatsache, der auch viele Frauen zum Opfer fallen manchmal.
Ja, das ist gut möglich. Das ist gut möglich.
Findest du dich wieder, ne?
Eventuell. Dann gehen wir mal von den Zahlen und Fakten, mit denen wir eingestiegen sind, so ein bisschen weg und sprechen vielleicht im nächsten Teil mal darüber, wie wird denn jemand überhaupt Trainerin? Wie passiert das denn? Und ich meine, wir haben ja beide schon oft über unsere Vergangenheit und über unseren Einstieg in das Trainerin-Dasein gesprochen. Und das ist schon einer der häufigsten gewählten Wege, um dann eben für wie viele Jahre auch immer und auf welchem Niveau auch immer als Trainerin zu arbeiten. Das heißt, irgendwie ist man mit der Sportart verbunden, im häufigsten Fall dann eben halt als Spielerin. Oder man, keine Ahnung, man hat es im Schulsportunterricht und man findet es interessant, ne? Man macht irgendwie Schulturniere mit, Schultrainings, AGs, wie auch immer. Muss ja nicht immer zwingend eine Vereinsspielerin sein, aber dass man eben in Berührung kommt mit dieser Sportart, die Sportart mag, dann eben mehr Zeit in dieser Sportart verbringen möchte und dann vielleicht überlegt, oder der häufigste Einstieg ist dann, dass man eben irgendeine Jugendmannschaft macht oder vielleicht dann selber eine AG an der Schule macht oder. Und dann irgendwann auch sagt, naja, komm, dann kann ich eben auch die niedrigste Lizenzstufe, die es dann in dem jeweiligen Bundesland gibt oder Land, wenn wir über ein anderes Land sprechen, wenn wir international sprechen, dass man dann eben die unterste Lizenz macht und wenn man mehr will, ehrgeizig ist, dann eben auch die jeweils höheren, wenn man eben in den Leistungssport dann auch möchte. Einige geben sich ja dann auch zufrieden mit, also bei uns ist jetzt hier die C-Lizenz, beziehungsweise in Berlin gibt es sogar so eine BetreuerInnen-Lizenz für engagierte Eltern, die dann eben so ein Team in den unteren Klassen auch offiziell betreuen dürfen. Ja, und so geht man dann eben Step by Step weiter, je nachdem, wie hoch man das Ganze dann eben machen möchte. Eignet man sich dann die entsprechende Lizenz an und Coach dann, wenn es gut läuft, hauptverantwortlich auch die entsprechenden Teams.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, und das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Ich glaube, die erste Stufe, also wenn man das jetzt sozusagen so als Karriereweg oder vielleicht auch so ein bisschen als Funnel oder als umgedreht, dann vielleicht auch als Pyramide, wie auch immer man das dann drehen möchte quasi. Aber ich sag mal, wenn man jetzt von so einem Funnel oder so einer Trichtermethodik oder Logik spricht, dann ist, glaube ich, das, was sozusagen oben rein geschmissen wird an Potenzial oder an potenziellen Kandidatinnen oder Kandidaten, also ich glaube, das ist auch geschlechterübergreifend, sind aktive Sportler, egal auf welcher, also aktive Basketballer, ob das jetzt Schulbasketball oder Vereinssport oder Profisport oder was auch immer. Aber ich glaube schon, dass das der Pool ist, aus dem sich 90 oder 95% der Coaches speisen. Und das ist ja auch absolut logisch, ne? Und das ist aber für mich zum Beispiel schon ein erster oder eine erste ganz, ganz wichtige Anknüpfungsstelle, weil dort sozusagen die Entscheidung zu treffen, das passiert ja manchmal so ein bisschen fließend auch, das hast du ja auch, kennst du ja auch, dass man dann als Spielerin schon parallel irgendwie nochmal eine Jugendmannschaft trainiert oder so ein bisschen mithilft im Verein und so ein bisschen erste Kontaktpunkte mit der Trainerrolle auch schnuppert. Aber ich glaube, das ist eins der ganz, ganz großen Themen, weshalb es so extrem wichtig ist, weil ich glaube, dass sozusagen je mehr ich als aktive Spielerin auch eine realistische Perspektive nach meiner Karriere habe, die weiterhin mit diesem Sport verknüpft ist, desto mehr Sicherheit gibt es mir auch, während meiner aktiven Zeit mehr auf diese Karte zu setzen, ne? Oder beziehungsweise mich weiterhin in diesem Sport zu verankern, zu vertiefen, da auch ganz viel meiner Zeit, meiner Energie reinzustecken, weil es für mich einen sichtbaren und realistischen Anschlussweg gibt nach meiner aktiven Karriere. Und dass uns dort, und das ist, glaube ich, ein Punkt, was uns halt mit weiblichen Coaches verloren geht. Uns fehlen halt einfach Vorbilder und es fehlen einfach Persönlichkeiten, die einfach nach außen hin und auch nach innen, wenn man jetzt sozusagen ins eigene Ökosystem Basketball guckt, aufzeigen. Trainer sein ist eine absolut realistische Karriere für eine Spielerin, die ihre aktive Karriere beendet. Und männliche Sportler haben diese Perspektive. Und ganz viele Sportler gehen als aktiver Sportler raus und sagen, ja, wenn ich fertig bin mit als Spieler, dann werde ich Trainer. Und ich glaube, dass das weiterhin sehr schwierig ist, das für eine Frau zu sagen, weil wenn man die Zahlen sich anguckt, dann gibt es halt nur einen kleinen Prozentsatz, der tatsächlich später eine Karriere hat als Basketballtrainerin, von der man dann auch leben kann, ne? Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die extrem entscheidend sind für ganz viele Dinge.
Das finde ich, by the way, übrigens auch für alle anderen Funktionen, die man in und um den Sport einnehmen
Komplett.
kann, auch, ne? Schiedsrichterin,
Komplett.
Funktionärin, im Vorstand was machen, Kommentatorin, TV-Expertin und so weiter und so fort, ne? Also das ist ja
Komplett.
in allen diesen Funktionen schwierig, Vorbilder zu sehen, häufig diese Vorbilder zu sehen, weibliche Vorbilder zu sehen, beziehungsweise, wie du halt gesagt hast, da eine Perspektive für sich selber zu sehen. Also es kann ja sein, dass ich super talentiert war als Spielerin, aber eben super gern irgendwas in die Richtung BWL oder was weiß ich studieren möchte, dann werde ich jetzt oder dann bin ich vielleicht nicht die perfekte Kandidatin, um Trainerin zu werden, aber dann kann ich ja irgendeine andere Funktion in einem Verein übernehmen, die den Verein dann nach vorn bringt.
Es ist übrigens auch ein, wir reden da ja oft drüber, wenn es auch so um Dropout-Quoten im weiblichen Sport geht. Das ist ein total unterschätzter Punkt, der aber mittlerweile auch statistisch nachgewiesen ist. Also es gibt ganz viele Studien, die mittlerweile zeigen, eine ist ganz bekannt von Adidas, Breaking Barriers. Da ist das auch ein Punkt, der als einer der Hauptfaktoren auch für diese Dropout-Quoten genannt wird. Weil auf der einen Seite ist das Thema Pubertät, aber auf der anderen Seite ist das Thema Schule dann auch und Karriere nach dem Sport, ne? Und das ist vor allen Dingen auch bei weiblichen Sportlerinnen oder weiblichen Spielerinnen ein Riesenthema. Und alle verknüpfen das immer mit dem mit so ein bisschen der Persönlichkeit oder dem Charakter oder den Eigenschaften von Frauen, dass eine ab einem bestimmten Alter Ausbildung, Schule eine wichtige Rolle spielt. Aber das hat ja einen Hintergrund, ne? Weil der Hintergrund ist, mit Frauenbasketball werde ich nicht meinen Lebensunterhalt verdienen können irgendwann. Und das wird ganz oft immer nur auf die Gehälter bezogen, die man als Spieler hat. Aber auch als Mann gibt es nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, der tatsächlich so viel Geld verdient, dass er davon leben kann. Aber für alle, die da drunter kommen, also die nicht diese Verträge unterschreiben, die mit denen sie ausgesorgt haben, die müssen sich ja auch sorgen, wie es um sie weitergeht. Und das sind genau die Positionen, die du gerade genannt hast. Das sind halt ganz realistische und das ist ein riesiger Jobmarkt für ehemalige Spieler. Trainer, Kommentatoren, Medienexperten, Sportmanager, Agenten, Sportdirektoren, Geschäftsstellenmitarbeiter, Mitarbeiter in Landesverbänden. Also es gibt eine riesige Bandbreite an Jobs, die ganz realistisch sind für Spieler nach der Karriere, die aber aktuell gar nicht auf dem Radar sind von weiblichen Spielerinnen. Und deshalb entsteht ganz früh dieses Bedürfnis oder diese Angst, oh, ich muss mich jetzt von Basketball lösen, weil ich keine Karriereperspektive finde für mich, die mit dem Sport verknüpft ist und mache was Richtiges in Anführungszeichen. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, beziehungsweise ist das ja oft auch so ein schleichender Prozess, ne? Dann fängt man eben doch einen Studiengang an und das lässt sich vielleicht in den ersten 2 Jahren gut vereinbaren mit, ich gehe noch 3, 4 Mal die Woche in die Halle und mache am Wochenende was, aber je höher oder je intensiver dann diese andere Sache ist, desto weniger Zeit habe ich eben für Basketball, ja, ob als Spielerin, als Trainerin, was auch immer. Und dann fadet irgendwie diese Basketballgeschichte so aus und dann bin ich im Berufsleben angekommen und dann habe ich vielleicht doch ganz gern die Wochenenden frei, wenn ich einen 40-Stunden-Job arbeite und möchte mich dann nicht noch in welcher Funktion auch immer in die Halle noch stellen am Wochenende oder nachmittags und abends, wenn der Beruf eben anstrengend ist oder mich schon voll einnimmt. Kann ja auch positiv sein, dass mich sowas einnimmt, ne, und erfüllt, aber dann die Sache, die jahrelang das Leben ausgefüllt und erfüllt hat, ja, rutscht dann eben so nach und nach in den Hintergrund. Jetzt hast du ja schon mit den oder mit möglichen Gründen für Dropout angefangen. Vielleicht können wir da einfach nochmal so ein paar andere nennen. Du hast ja schon fehlende Vorbilder oder wir haben über fehlende Vorbilder gesprochen. Wir haben über mangelnde Entwicklungsperspektiven gesprochen. Ich habe dann jetzt so ein bisschen die Richtung eingeschlagen, Vereinbarkeit mit Beruf, vielleicht auch mit Familie. Es ist nun mal einfach biologisch so gegeben, dass Frauen, wenn man eine Familie gründen möchte, einen Großteil dieser, ich nenne es mal, Arbeit machen müssen und eben auch ein Stück weit, was Sport und Tätigkeit in und um Sport angeht, erstmal kürzer treten müssen, mit Schwangerschaft, Nachgeburt und eben mehr essentielle Aufgaben übernehmen, wenn das Kind noch sehr, sehr klein ist. Aber was könnten wir denn noch so für Gründe nennen, die bei Frauen eben für häufige Dropouts sorgen?
Also ich würde das sozusagen so aufsplitten und würde sozusagen eher so intrinsische Faktoren, also dass sozusagen die aktive Entscheidung von innen kommt. Und ich glaube, das sind genauso Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, ne? Also es gibt auch wirklich Statistiken dazu, dass so erste ehrenamtliche Rollen, viele machen dann noch so eine Einstiegslizenz oder vielleicht so C-Lizenz. Da sind die Zahlen gar nicht so weit auseinander. Also da entsteht keine Geschlechterparität, aber da sind die prozentuale Anteil von Frauen ist gar nicht so viel niedriger. Aber das sind natürlich alles Stellen, die gut vereinbar sind, wie du schon sagst, mit Kindern, mit Familie, mit Beruf und so weiter. Weil ehrenamtlich, ich kann jederzeit aussteigen, ne? Ich habe kurze Wege, ich muss nicht irgendwie durch die ganze Nation reisen, ich habe irgendwie Trainingszeiten, die zu normalen Zeiten liegen. Am Wochenende habe ich vielleicht ein Spiel, was irgendwie eine halbe Stunde entfernt ist, aber das kann ich alles ganz gut verknüpfen. Und wenn es dann sozusagen, also dann gibt es sozusagen zwei Bruchstellen. Die erste ist sozusagen, wenn es tatsächlich um den Wechsel von Breitensport in Leistungssport, das ist, glaube ich, die erste Bruchstelle, weil dann der Zeitaufwand natürlich extrem steigt. Also das ist, glaube ich, in erster Linie ein Thema von Zeitaufwand. Aber auch da dann natürlich auch ein Thema von weiterführenden Lizenzen, die dann oft auch, also das kennen wir ja selber, ne? Dass auch das Thema, du machst dann eine B-Lizenz, die kannst du halt nicht mehr am Wochenende machen, sondern da musst du halt eine Woche lang oder zweimal eine Woche lang konzentriert irgendwo hin. Das Ganze ist oft auch, ne, du bist dann oft die einzige Frau oder vielleicht hast du noch zwei, drei andere. Die Inhalte sind oft auch
Du bist
dann
in der
eher.
Regel eine der wenigen Frauen. Das können wir schon so sagen. Das ist leider die
Ja.
Regel.
Ja. Und das sind, glaube ich, für viele auch schon Hürden. Dann, glaube ich, ist es oft auch so ein bisschen so fehlendes Selbstbewusstsein. Bin ich überhaupt gut genug, ne, um dann da dabei zu sein? Bin ich überhaupt dann auf dem Level B-Trainer oder A-Trainer? Kann ich mich da überhaupt messen? Weil das andere sind dann alles ehemalige Bundesligaspieler oder das sind Menschen, die irgendwie schon lange da im Leistungssport arbeiten. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wo oft geht es auch dann um eigenes Geldinvestment, weil das reicht ja nicht, dass man irgendwie eine Lizenz macht, sondern du musst die dann auch bezahlen, die ist teuer, dann musst du irgendwie Praktika machen, das hört dann ja nicht auf, du musst dann irgendwie die Lizenz auffrischen und so weiter. Ich glaube, das sind so Hürden, die auch entstehen. Und dann die nächste Hürde und ist dann ganz klar, Profisport, ne? Also kann ich es mir leisten? Und dann meine ich wortwörtlich, kann ich es mir leisten, das zu meinem Beruf zu machen. Und dann kommt für mich so dieser zweite Aspekt, alles das, was sozusagen so intrinsische Motivationen sind und dann ein eigenständiges und selbstgewähltes ausdroppen. Und dann aber auch, wenn ich mich dafür entscheide, werde ich überhaupt eingestellt und habe ich überhaupt eine Chance auf dem Markt, ne? Und das ist für mich dann das nächste große Problem.
Da habe ich auch was Interessantes gelesen. Das geht so ein bisschen in die Richtung auch Networking, aber auch verbunden mit der Confidence Gap, die du gerade erwähnt hast. Also bin ich denn überhaupt gut genug dafür? Und da habe ich einen interessanten Fakt gelesen, und zwar, dass, und das habe ich ja selber auch schon oft genug erlebt, dass irgendwie dann immer so eine Aussage kommt, ja, ich kenne ja überhaupt keine Frauen, die das irgendwie machen könnten. Ich kenne ja überhaupt keine Frauen, die hier irgendwie eine Mannschaft mit betreuen würden. Ich kenne ja überhaupt niemanden, der hier mal bei der Trainerinnenlizenz oder Fortbildung irgendwie als Dozentin auftritt, wo ich mir immer denke, und das sagst du mir. Und du hast mich nicht gefragt. Ich bin doch eine
Ja.
Frau, eine qualifizierte Frau, die vor dir steht. Und du sagst mir das ins Gesicht und sagst, du kennst niemanden. Also das ist schon mal ein ziemlich großes Problem, was ich damit habe. Und zweitens werden ja dann oft Leute eingestellt, die auch sichtbar sind. Und Männer, die selbstbewusst sind, Selbstvertrauen haben, die sind dann vielleicht anders oder werden anders wahrgenommen in diesem Schaufenster als Frauen, die sich zurückhalten und sagen, oh ey, die Mannschaften, die ich betreut habe, die waren halt einfach super und sich ja sehr zurücknehmen und nicht sagen, ja, die letzten 3 Jahre, dieses Team hat sich entwickelt, weil ich die Arbeit reingesteckt habe und weil ich ein gutes Konzept habe und weil ich viel Zeit investiert habe und. Das machen Frauen eben nicht so häufig, weil sonst, wie du ja ganz am Anfang gesagt hast, sind sie vielleicht arrogant, oder werden sie als arrogant wahrgenommen. Und bei Männern ist es eben nicht so. Und dann, ja, ist es eben oft der Fall, leider oft der Fall, dass für eine Position, wenn die Wahl zwischen Mann und Frau ist, die beide gleich qualifiziert sind, oft der Mann genommen wird, weil eben besseres Netzwerk oder bekannter im Netzwerk oder schon mehr rumgekommen oder eben mehr vocal und nicht so zurückhaltend.
Ich glaube, es gibt, also ich würde das, ich sehe hundertprozentig wie du. Ich glaube, dass es irgendwie zwei Probleme gibt und ich glaube nicht mal, und das ist das, was so schwierig ist, das sind nicht mal bewusste Entscheidungen. Ne? Das ist das, was es dann eher so schwer macht. Ne? Also gibt es auch, also ich habe auch, also nicht mich, ich persönlich, ich muss echt sagen, ich hatte wirklich einfach, ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, ein wahnsinniges Glück. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe mit all den Menschen oder Vereinen, für die ich gearbeitet habe und die mich eingestellt haben. Und ich habe, bis ich raus bin aus dem Trainerdasein, ich habe nicht ein einziges Mal einen Lebenslauf geschrieben. Ich habe nicht ein einziges Bewerbungsgespräch geführt, weil man eigentlich immer da, wo man gerade war, da ging es einem gut, man hat irgendwie seine Arbeit gemacht und dann kam jemand und hat gesagt, Mensch, kannst du dir nicht das und das vorstellen? Also es war immer sozusagen ein aktives auf mich zugehen. Aber ich glaube, das ist eins der großen Probleme, die grundsätzlich im Sport gelten. Also nicht nur im Basketball, sondern grundsätzlich im Sport. Dass es halt, es gibt halt keine standardisierten Bewerbungsprozesse. Das heißt, das Recruiting ist immer sehr informell, ne? Es gibt auch im weiblichen Bereich, im männlichen Bereich gibt es das mittlerweile vielleicht mehr, weiß ich nicht. Im Bereich NBA gibt es das mit Sicherheit. Leute, die wirklich aktiv auch Trainer rekruten. Aber es ist eher persönliche Beziehungen, bestehende Beziehungen zu Sportdirektoren, ehemalige Mitspieler, über Agenten, über informelle Netzwerke, vielleicht auch irgendwie Vertrauen oder Freunde aufgrund von einer gemeinsamen Vergangenheit. Mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet, den kenne ich. Und dann ist es halt extrem schwer für jemanden, der nicht in diesem Karussell drin ist, von außen da reinzukommen. Am Ende sind es immer die gleichen Netzwerke und die gleichen Menschen und die gleichen Leute, die sich kennen. Und dann natürlich, selbst wenn es noch nicht mal um diese persönliche Ebene geht, geht es natürlich oft darum, man will jemanden einstellen, der die Liga kennt, der schon länger im Profibereich arbeitet, der schon Erfolge vorzuweisen hat. Und auch das nährt sich dann immer aus sich selbst heraus, dieses Netzwerk. Und da braucht man schon Menschen, die sagen, nee, ich will mal bewusst diesen Zirkel durchbrechen. Und irgendwie das, was es da gibt, das gefällt mir gar nicht. Ich will mal wirklich was ganz anderes versuchen. Und ich will mal bewusst eine Frau suchen. Und ich will bewusst jemanden suchen, der bestimmte Kriterien erfüllt. Aber dafür muss ich mir halt dieser Kriterien und dieser Ziele erstmal bewusst machen. Und ich glaube, so wird immer noch nicht eingestellt bei uns. Also ich glaube nicht, dass Sportdirektoren sagen, ich will dieses und dieses Profil. Und ich glaube, es würde mir wahnsinnig helfen, wenn ich eine Expertin und einen Experten in den und den und den Bereichen habe, sondern es ist eher so, naja, da hat man jetzt einen Job zu besetzen und wen kennt man denn so? Ne? Und das ist, glaube ich, ein wahnsinniges Problem, weil es einfach dann sehr endemisch ist, sage ich mal, dieses Umfeld. Und dann natürlich, wie du auch gesagt hast, der männliche Coach gilt weiterhin so als Norm von dem, was man sich vorstellt als Profi-Coach. Na, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Männliche Trainer, die noch nichts erreicht haben, gelten dann oft als Trainertalente und junge Frauen gelten oft als unerfahren zum Beispiel. Wenn jetzt irgendwie Frauen bestimmt auftreten, gelten sie oft als unsympathisch oder hart. Oder wenn sie aber kooperativ und weich auftreten, dann wird ihnen oft mangelnde Autorität zugeschrieben. Also das ist so ein ganz schwieriges Bewertungsfeld auch, in dem man sich dann irgendwie beweisen muss. Ja, ich glaube, das sind ganz viele Themen, die so unconscious Bias sind, die halt dazu führen, dass halt diese Stellen einfach dann doch im Zweifel oft von Männern besetzt werden.
Ja, absolut. Was, glaube ich, auch noch eine Barriere ist, die Frauen oft sehen. Wir hatten ja gerade schon über das Thema Familiengründung, Kinder gesprochen. Und wir hatten ja vor ein paar Folgen auch über das neue CBA der WNBA gesprochen, das ja in diesem Aspekt sehr, sehr fortschrittlich ist, nämlich dass Verträge nicht ausgesetzt werden, wenn eine Frau ein Kind bekommt, sondern dass der Vertrag weiterläuft, dass die Athletin, und ich gehe auch davon aus, wenn es eine Trainerin ist in der WNBA, eben dann die Sicherheit hat, der Vertrag läuft weiter. Wenn sie dann wieder einsteigt, unterstützt der Verein, unterstützt die Franchise, die Frau, indem da vielleicht irgendwie ein vereinseigener Kindergarten oder Kinderbetreuung oder was auch immer existiert, eben auch das medizinische, na, also Rückbildungskurs, Physiotherapie, langsame Wiederheranführung an den Leistungssport und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch eine große Barriere für Frauen im Leistungssport, nicht nur als Spielerin, als Aktive, sondern eben auch an der Seitenlinie oder als Schiedsrichterin, Funktionärin, was auch immer die Funktionen, die verschiedenen, die wir schon erwähnt haben. Also ja, eine strukturelle, organisatorische Barriere, die eben dafür sorgt, dass dieser Fadeout dann passiert, dass man sagt, okay, die ersten 3, 4, 5, vielleicht 6 Jahre bin ich so mit dem Kind verbunden, es geht noch nicht zur Schule, ich muss das irgendwie zeitig vom Kindergarten abholen, dass das einfach für mich nicht zu leisten ist, viel Zeit in den Sport zu stecken, vor allem wenn es nur ein Hobby ist, vor allem wenn ich nicht beruflich darüber abgesichert bin. Und wenn ich beruflich nicht abgesichert bin, dann man sich eben irgendwie eine andere berufliche Perspektive verschafft.
Und Gehälter natürlich, ne? Also das ist auch ein Riesenthema. Selbst wenn ich in der ersten Liga in Deutschland, in der ersten Frauenliga als Head Coach arbeite, in den meisten Fällen reicht das für mich zum Leben. Es reicht nicht, um langfristig in, das liegt auch oft aufgrund der Zusammenstellung der Verträge, ne? Also was sind sozusagen, was landet bei mir auf dem Konto, aber was wird tatsächlich auch steuerlich abgeführt? Das sind ja auch alles so Mechanismen, die kennt man seit Ewigkeiten aus dem Sport. Im männlichen Bereich hat sich da viel getan. Im weiblichen Bereich hängen wir da, glaube ich, noch ein bisschen hinterher. Das heißt, ich muss natürlich als Frau, auch als Mann, also das gilt ja für beide Geschlechter, danach gucken, kann ich mir das leisten? Ich glaube, dass dann oft auch dazu kommt, dass natürlich, dass manche Männer da so ein bisschen naiver dran gehen. Dass Frauen dann sehr schnell auch sich damit auseinandersetzen, muss ich nicht dann irgendwann auch an meine Zukunft denken, ich zahle dann nicht in die Rentenkasse ein, was passiert, wenn ich schwanger werden möchte, ich habe dann keine juristische Absicherung, ich habe Verträge, die halt nur ein Jahr lang dauern oder die vielleicht maximal 2 Jahresverträge, was mache ich dann, wenn ich irgendwann Kinder habe, muss ich die dann aus der Schule rausreißen, was mache ich dann, ne? Und diese Gedanken machen sich, glaube ich, Frauen oft und ich gibt dir da vollkommen recht. Das ist ja oft so ein bisschen dieses, ja, ich ärgere mich dann immer so darüber, weil es so kurz gedacht und so naiv ist, ne? Also, weil man so oft hört man das ja, ich würde ja so gerne eine Frau einstellen. Wir würden ja gerne eine Trainerin haben, aber es meldet sich einfach keiner. Ne? Sie wollen ja nicht. Jedes Mal, wenn wir sie fragen, dann wollen wir sie nicht. Und sich die Frage zu stellen, warum ist das denn so? Ne? Also ist das vielleicht so, weil die Arbeitsmodelle, die wir haben, sich halt einfach eine Frau nicht leisten kann, dort zuzusagen. Und muss ich genau die Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast, wären ja Möglichkeiten oder Schritte, um sozusagen das Trainerbild oder den Trainerberuf für Frauen attraktiver zu machen. Aber das sind ja Investitionen, die ich als Verein oder als Liga oder als Verband nur tätige, wenn ich wirklich den Mehrwert erkenne, den mir eine Frau als auf der Trainerposition wirklich liefern kann, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und ich glaube, dass es uns da noch fehlt, diese Vorteile wirklich zu erkennen und zu verstehen, dass das auf lange Sicht auch sehr, sehr, sehr sinnvolle Investitionen sein können, ne?
Hanna, du legst mir heute einen Sahnepass nach dem anderen hin und
Ja,
eine Überleitung zum nächsten
Point
Thema nach der
Guards.
anderen. Ja, absolut.
Ein
Absolut.
sehr erfolgreicher Point Guard und ein, wie ich immer noch denke, verkanntes Point Guard Talent.
Naja, die
Aber
Übersicht muss ja nicht
manchmal
nur auf dem
kommt es
Spielfeld
durch.
stimmen. Die muss
Ja.
ja auch in anderen Lebensbereichen auf jeden Fall vorhanden sein. Wir haben ja jetzt viel über den Ist-Zustand gesprochen. Jetzt lass uns mal über den hoffentlich in mittelfristigen Soll-Zustand sprechen. Nämlich, warum sollten denn Vereine, Verbände in Frauen investieren und mehr Frauen in solche Rollen bringen? Warum brauchen wir mehr Trainerinnen? Was sind die Vorteile? Wir können gern primär über den weiblichen Bereich sprechen, weil es da sicherlich auch ein, zwei Besonderheiten gibt, wenn Frauen mit Mädchen arbeiten im Vergleich zu, wenn Männer mit Mädchen arbeiten. Aber warum braucht es mehr Trainerinnen?
Also ich glaube, einen großen Punkt haben wir schon genannt, einen wichtigen Punkt. Ich glaube, wir brauchen Vorbilder und wir müssen Sichtbarkeit schaffen für Jobs nach der aktiven Karriere. Ich glaube, dass es einfach ein statistisches Thema ist. 50% der Weltbevölkerung, 51% sind Frauen. Wenn wir die nicht abrufen, geht uns einfach, glaube ich, sehr, sehr viel Talent verloren. Weil ich glaube, es gibt sowohl auf der männlichen Seite als auch auf der weiblichen Seite wahrscheinlich hervorragende Coaches und diesen ganzen Bereich Frauen. Ich glaube, die Qualität in der Breite, was Trainerqualität angeht, würde natürlich extrem davon profitieren, wenn man sich öffnen würde für die andere Hälfte der Weltbevölkerung. Und ich glaube, dass es gerade, so auch im männlichen Bereich, ich würde das gar nicht ausschließen, aber ich glaube, dass es gerade im weiblichen Bereich natürlich ganz viele Bedürfnisse gibt von Spielerinnen, sowohl im körperlichen, als auch im Bereich Führung von Mannschaften, Verstehen von Gruppendynamiken, Experte sein in dem, was man vermittelt. Und nochmal, ich glaube, man kann, es gibt so viele, auch im männlichen Bereich gibt es ja auch ganz viele Vereine, Clubs, Nationalmannschaften. Gerade wieder mit Julian Nagelsmann. Eine der großen Kritik an Julian Nagelsmann war, dass er nie selber
Kommunikation.
Rückklassik gespielt hat.
Ach so.
Kommunikation. Also genau, ein Riesenthema Kommunikation. Ein zweites Thema, nie selber gespielt zu haben. Ich würde das, oder hochklassig gespielt zu haben. Ich würde das immer noch challengen, dass man das nicht muss. Aber es hilft natürlich, wenn jemand, der vor dir steht und mit dir gerade in so Detailsituationen, ne, Entscheidungsverhalten, gerade so, wie gehe ich jetzt sozusagen in dieser Situation Postspieler, im Coaching davon profitieren, im Training, dass jemand dieselben Situationen selbst erlebt hat und mitgemacht hat. Ne? Aber auch wenn es wirklich darum geht, aus unseren Athletinnen das Maximale rauszuholen, dafür müssen auch bestimmte Themenfelder transparenter werden, angesprochen werden, mitgedacht werden. Und die werden halt eher von Frauen mitgedacht, als sie von Männern mitgedacht werden. Ne? Das ganze Thema, wir reden da ja immer wieder drüber, weiblicher Zyklus, weiblicher Körper. Verstehen, dass wenn eine Frau sich in einer bestimmten Phase des Zykluses befindet, Stimmungsschwankungen, Schmerzen, Unwohlsein, Verletzungsgefahr, all diese Themen, wenn man das nicht selber kennt oder sich nicht selber damit wirklich beschäftigt hat, dann ist das einfach ein Qualitäts Mangel, meiner Meinung nach. Ne? Und gibt, habe ich Zeit für ein Beispiel?
Unbedingt.
Etwas, was eigentlich für mich total positiv war, aber es hat, war auch für mich extrem augenöffnend. Das ist wirklich so passiert. Als ich schon nicht mehr Trainerin war, hatte ich ein Gespräch, um das ich gebeten wurde, und das fand ich erstmal super positiv, von einem Sportdirektor aus dem männlichen Profibereich. Also wir reden von jemandem aus der für BBL-Basketball zuständig ist als sportlicher Leiter. Ein Club, der wirklich gesagt hat, Mensch, wir würden gerne wirklich jetzt in den weiblichen Bereich investieren, wir würden gerne weiblichen Leistungssport ausbauen. Hast du Zeit, dich mit mir zu unterhalten? Und können wir mal, ich habe da wirklich keine Ahnung von, das fand ich erstmal so total sympathisch, zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Ich würde gerne mit dir mal darüber sprechen. Ne? Was sind so wichtige Punkte, worüber fängt man an, wie baut man auf, was braucht man für Trainer, worauf muss man achten? Und da haben wir auch sehr, sehr offen gesprochen. Und dann war zum Beispiel ein Punkt, den ich gesagt habe, dass einer der, glaube ich, der wichtigsten Punkten ist, Mangel an mädchengerechtem Coaching. Ne? Oder frauengerechtem Coaching. Und dann war erst mal kurz so, hä? Ich denke immer genau das Gegenteil, war die Aussage auf der anderen Seite. Ich denke immer, Mädchen müssen auch leistungsgerecht gecoacht werden und nicht nur so Ringelpiez mit anfassen. Und ich habe gesagt, ich habe nichts von nicht leistungsgerechtem Coaching gesagt. Aber das ist sozusagen die Verknüpfung sofort. Mädchen- und frauengerechtes Coaching ist dann irgendwie nicht ernsthaft oder Breitensport oder nicht leistungsorientiert. Ich sagte, das war nicht, was ich gemeint habe. Und dann war erstmal kurz Stille. Und dann war so, ja, was hast du denn gemeint? Ne? Kannst du das erklären? Also es war ein super gutes Gespräch, aber also man zeigt halt einfach, dass da halt einfach eine Wissenslücke da ist. Ne? Und dann habe ich das erklärt, ne? Dass Frauen keine, das ist ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem, Frauen sind keine kleinen Männer. Frauen haben halt ihre eigenen Bedürfnisse, ne? Einen anderen Körper, eine andere ganze Hormone, Zyklus. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen, Psyche. Es gibt ganz viele Dinge, die anders sind. Und wenn man das Maximale rausholen will aus Frauen, dann muss man diese Bedürfnisse kennen, dann muss man diese Unterschiede kennen und dann muss man auch wissen, wie man das Training darauf anpassen muss. Und dann war wieder Stille, wirklich auch Stille. Und richtig, man hat richtig gesehen, nachdenken. Und dann war aber sehr vertraut das Verhältnis auch dann so. Zyklus meinst du, wenn die ihre Tage haben, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Ne? Und dann meinte er,
Aber
ja, da
ja
kenne
nicht
ich
nur
mich.
die 5 Tage, sondern halt
Nein, nein.
immer.
Ja, aber das war wirklich nochmal das Bottom Line, das war super positiv, aber mir war so bewusst danach, ey, es gibt eine Riesenswissenlücke, weil das auf Themen sind, die halt auch gar nicht, woher soll er das wissen? Also wenn
Ja,
er
weil
sich
er
nicht
vielleicht mit einer
aktiv
Frau
damit
verheiratet
auseinandersetzt.
ist seit 30
Ja.
Jahren. Also, hä?
Ja,
Und
ja,
Töchter hat oder
ja,
so, keine Ahnung, aber das
ja,
ist doch
ja,
absurd.
ja, ja. Ich gebe dir da recht, aber man merkt einfach, dass das oft Themen sind, die. Es gibt ja auch so ganz viele so Sketche, wo dann irgendwie so auch Männer mal nach OB-Preisen gefragt werden. Oder wie funktioniert ein Zyklus überhaupt? Und es gibt, glaube ich, einen ganz großen Anteil von Männern, die sich damit eben nicht auskennen. Ne? Und deshalb meine ich halt, dass das Thema ist halt, Experten zu haben. Und diese Experten können auch Männer sein. Ganz ohne Zweifel. Wir kennen einen gemeinsamen Physiotherapeuten, der uns begleitet hat, der mehr über den weiblichen Zyklus wusste als jede Frau, die ich kenne. Ne? Absolut hervorragend. Solche Leute braucht halt der weibliche Sport. Aber das meine ich halt. Und das ist zum einen, also die eine Anekdote ist, dass sozusagen mädchengerechtes Coaching oder frauengerechtes Coaching gleichgesetzt wird mit nicht leistungsorientiertem Coaching. Das war für mich der erste Schock. Und das zweite ist wirklich ein unheimlicher Kompetenzmangel in Bereichen, die für die Entfaltung von weiblichen Athleten einfach ganz existenziell sind.
Haben wir auch schon ganz oft gesagt, irgendwie, ne, Gender, Science Gap, also ja auch im alltäglichen Leben. Also, wann wurden die ersten Dummy-Tests mit so Autounfällen mit Dummies mit weiblichem Körper gemacht? Das ist noch nicht lang her, ne? Also, dann hat man halt irgendwann festgestellt, naja, dieser Gurt, der verletzt Frauen ja mehr, als dass er sie irgendwie schützt, weil wir eben einen ganz anderen Körper haben als Männer. Oder Medikamente. Also welche Dosis muss eine Frau zu sich nehmen von einem Medikament im Vergleich zu einem Mann, weil sie weniger wiegt, weil sie kleiner ist, weil sie weniger verträgt oder eben auch andersrum, weil sie mehr wiegt, mehr verträgt, andere Körperfettverteilung hat als ein Mann und so weiter und so fort. Wir sprechen im Sport darüber, dass Sportgeräte, Sportequipment immer auf Männer ausgelegt sind. Schuhe, ne? Also du hast von Verletzungen gesprochen, die natürlich auch mit dem weiblichen Zyklus zusammenhängen, aber ja vielleicht auch
Aber
mit
das
den
ist nicht
Schuhen,
alles.
die wir tragen müssen, weil es eben keine Schuhe gibt, die für Frauen entworfen wurden, für die mehr oder weniger stabilen Gelenke während der Zyklusphasen, mehr oder weniger Stabilität oder was auch immer geben für den weiblichen Körper, sondern wir haben ja immer nur in Equipment gespielt oder Sport gemacht, das für Männer hergestellt wurde oder an Männern getestet wurde und nicht an Frauen. Ne? Ich meine, Trikots. Seit wann gibt es irgendwie Trikots mit weiblicherem Schnitt? Auch noch nicht lang. Ja, das sind ja alles so Sachen, die jetzt erst nach und nach kommen und die sehr, sehr spät in meiner aktiven Karriere kamen. Und ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie 80 und habe in den 50er Jahren Sport gemacht, sondern meine aktive Karriere ist ja noch nicht allzu lang her.
Was, glaube ich, auch extrem wichtig ist, ist, das ganze Thema zu normalisieren, weil auf der einen Seite entsteht eine Awareness, besteht ein Bewusstsein. Aber diese Awareness, dieses Bewusstsein, nicht gekoppelt mit sich wirklich in dem Thema wohlfühlen, kann natürlich auch dazu führen, dass dass man übersensibel wird, dass jeder jetzt plötzlich denkt, oh Gott, Zyklus und oh Gott, jetzt verletzen sich alle oder wie muss ich damit umgehen und bin ich dem überhaupt gewachsen als Trainer? Ich glaube, da muss man auch diesen natürlichen Umgang mit behalten, den natürlich Frauen, glaube ich, auch sehr viel einfacher haben. Und ein Beispiel, habe ich jetzt gerade im Podcast zugehört, fand ich. Das fand ich, hat es so echt auf den Punkt gebracht und fand ich auch echt spannend. Aus dem Fußball, eine Ärztin aus dem Fußball, die ein Beispiel genannt hat von einer Spielerin, die immer Probleme hatte in bestimmten Phasen ihres Zykluses, ohne sich aber des Zusammenhangs richtig bewusst zu sein. Ne? Das heißt, Müdigkeit, schlechter regenerieren und angespannter sein. Aber nicht jetzt aktiv, weil es halt dann nicht aktiv der Moment der Blutung in Anführungszeichen war, das nicht zuordnen zu können. Und das hat dazu geführt, dass die natürlich immer extrem besorgt war. Ne? Ich mache doch gar nichts anders, ich ernähre mich doch normal, ich esse doch dasselbe. Und das alleine das Bewusstsein machen, zu sagen, lass uns mal gucken, was da der Zusammenhang ist. Und dann der Zusammenhang auch plötzlich offensichtlich war, man trotzdem nichts machen kann. Also die Symptome sind dieselben geblieben. Die ist weiterhin müde gewesen in dieser Phase und die ist weiterhin sensibler gewesen oder was auch immer jetzt die ihre konkreten Symptome waren. Trotzdem hat sich ab diesem Moment die Leistung extrem verbessert in diesen Phasen, obwohl die Symptome die gleichen geblieben sind. Einfach nur, weil sie wusste, woher es kommt. Genau, einfach nur, weil der Kopf frei war und sie sich nicht damit beschäftigt war, zu denken, ich habe irgendwas, meine Werte sind schlecht, ich ernähre mich falsch, ich habe ein Virus, irgendwelche Infektionen, die nicht entdeckt sind, sondern einfach zu sagen, ja, es ist halt so, ich bin halt jetzt wieder in dieser Phase, es geht mir nicht gut, aber ich weiß, woher es kommt, was dazu geführt hat, dass sie während dieser Phasen einfach sich wirklich sichtbar die Leistung entwickelt hat. Und das, finde ich, sind auch so ganz wichtige Punkte, aber um diese Natürlichkeit zu entwickeln, brauchst du halt auch Menschen, die natürlich mit diesen Themen umgehen, ne?
Da bin ich ganz bei dir. Dann lass uns doch jetzt zum Schluss, also bevor wir zum Schluss kommen, nämlich mit den What-If-Fragen, zum Schluss nochmal zusammenfassen, was können denn, was sollten denn Vereine, Verbände, Ligen tun, um Trainerinnen eine Plattform zu geben oder Frauen eine Plattform in den Sportarten zu geben. Jetzt nicht zwingend als Trainerin, kann ja auch sein, ne? Wir hatten die verschiedenen Rollen gesagt, Funktionärin, Sportmanagerin, Sportdirektorin, sportliche Leitung, Schiedsrichterin und so weiter und so fort, um Frauen eine Perspektive im Sport zu geben. Was sind Dinge, die passieren sollten?
Boah, das ist immer die große Krux. Es fällt immer leicht zu kritisieren und dann, wenn man sozusagen aktiv, aber ganz konkrete Hebel finden muss, das ist, glaube ich, nicht immer so ganz einfach. Ich glaube, dass wenn wir jetzt sozusagen, also ich würde immer behaupten, bevor sich die Situation verbessert, muss man erstmal auch Analysen, bereit sein, auch in Analysen zu investieren. Wir zitieren ja jetzt immer hier irgendwie, sagen, es gibt Daten, es gibt Statistiken, die gibt es auch, aber wirklich auch in mich reingucken. Ne? Also ich als Verband, ich als Verein, ich als Liga zum Beispiel, wo identifiziere ich denn Punkte, wo plötzlich Männer und Frauen nicht mehr die gleichen Möglichkeiten haben oder ich plötzlich Frauen verliere oder ich plötzlich Schwierigkeiten habe, Frauen zu besetzen? Ich glaube, dass ein ganz großes Thema ist Sichtbarkeit. Also ich glaube, es geht wirklich auch darum, innerhalb des Vereins dann auch kulturell mich zu entwickeln und innerhalb des Vereins Leuchttürme zu schaffen, Referenzen zu schaffen, Vorbilder zu schaffen. Also erstmal anzufangen und nicht sofort sich sozusagen dieses große Aufgabe vorzunehmen, sondern erstmal überhaupt Frauen zu haben in Positionen. Dann aktiv auf Talentsuche gehen. Also aktiv sagen, okay, ich erkenne den Vorteil, ich glaube, wir brauchen mehr Frauen in unserem Verein, in unserem Verband und so weiter. Wer könnte denn in Frage kommen? Und dann auch wirklich mich aktiv auf die Suche machen, beziehungsweise auch meine Recruiting-Prozesse zu überdenken. Also wo schreibe ich Stellen aus, in welchen Plattformen, in welchen Formaten, wer erfährt überhaupt davon, dass ich eine Stelle zu besetzen habe? Wie muss ich mich vielleicht öffnen? Wie muss ich vielleicht auch, in welche Bereiche muss ich aktiv reingehen, welche Kontakte muss ich auch aufbauen und dann natürlich auch, was für Arbeitsbedingungen muss ich schaffen, also wo muss ich mich vielleicht auch als Verein entwickeln, wenn es darum geht, vielleicht auch im ersten Schritt Gehälter erstmal ein wenig zu reduzieren. Ich glaube, das ist sogar einfacher mit Frauen als mit Männern. Dafür aber, ich sag mal, netto zu reduzieren, um im Brutto mehr Sicherheit auf langfristiger Ebene zu schaffen. Wie kann ich, und da geht es manchmal noch gar nicht darum, dass ich jetzt aktiv zum Beispiel Möglichkeiten für Kinderbetreuung anbieten muss. Alleine einfach nur eine Akzeptanz zu entwickeln, dass es vollkommen okay ist, wenn eine Trainerin mal ihr Kind mit zum Training bringt, solange das nicht stört. Oder vielleicht habe ich eine FSJlerin, die sich dann am Rand darum kümmert. Ne? Also das heißt ja nicht, das darf natürlich nicht, oder die Kinder dürfen natürlich nicht das Training stören. Aber ich glaube, es gibt, wenn es einen Job gibt, der eigentlich mal was Auswärtsfahrten und Reisetätigkeiten angeht, es, glaube ich, relativ einfach macht, das mit Mutterseins verknüpfen, dann ist es Trainer sein, man sehr viel von zu Hause arbeiten kann über die Woche hinweg. In der Halle kann man eigentlich problemlos meistens auch irgendwie Kinder mitnehmen. Ich glaube aber, der wichtigste Hebel, und das ist, glaube ich, der allerwichtigste, wir brauchen, glaube ich, erstmal mehr Frauen in Führungspositionen, in Entscheiderfunktionen innerhalb der Verbände und Vereine, weil ich glaube, das Wichtigste ist erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass da ein Bedarf herrscht.
Ja, ich glaube auch, dass das aktive Ansprechen von Spielerinnen, die ich im Verein habe, auch wenn sie noch nicht volljährig sind, ein erster Schritt ist. Also ich wurde zum Beispiel nie aktiv angesprochen, ob ich Trainerin sein möchte. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da so reingerutscht bin oder ob das so hundertprozentig aus mir selber herauskam. Aber junge Spielerinnen, die vielleicht bei mir in der U16 oder in der U18 WNBL-Mannschaft spielen, schon mal fragen, hey, wollt ihr ein Sommercamp machen? Wollt ihr da irgendwie 2, 3, 4, 5 Tage mithelfen? Ihr verdient auch ein bisschen Geld. Das ist vielleicht ganz cool. Ja, dann hast du auch gleichzeitig wieder Vorbilder geschaffen für die jüngeren Mädchen, die an diesem Camp teilnehmen. Lass die einen Schiedsrichterinnen-Schein machen, an so einer Schiedsrichterinnen-Fortbildung teilnehmen. Lass die unterste Stufe der Trainerin-Lizenz in deinem Landesverband irgendwie machen, bezahl das für die. Ja, dann können die als Schiedsrichterin sogar am Wochenende auch noch ein bisschen Geld verdienen, zusätzlich zu ihren Spielen. Können sie noch ein zweites Spiel pfeifen am Wochenende und haben dann irgendwie 30 Euro Cash auf die Hand. Also sowas ist, glaube ich, wichtig, aktiv anzusprechen. Und ich glaube, natürlich wäre es dann cool, wenn dich eine Frau anspricht und sagt, hey, willst du da nicht irgendwie, ne? So wie ich auch ein bisschen mithelfen, aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste. Das kann von wem auch immer kommen. Und dann eben vielleicht auch für so junge Talente dann, wie du schon sagst, auch so, also du meintest ja, man muss erstmal so eine Analyse machen. Die für die DBBL haben wir jetzt gemacht. Die nackten Zahlen können wir einfach rüberschicken, aber jeder Verein für sich könnte ja quasi selber mal so ein bisschen schauen, hey, wir haben so und so viele Mädchenteams. Wir haben so und so viele Trainerinnen, die diese Teams betreuen, ne? Und da eben versuchen, an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Muss ja auch nicht direkt Head Coach sein. Vielleicht holt man sich einen Assistant Coach dazu, die dabei hilft, die dann langsam in die Aufgaben reinwachsen lassen und dann nach 1, 2 Jahren können sie selber eigenständig eine Mannschaft übernehmen. Aber diesen heranwachsenden Trainerinnen eben auch immer wieder Feedback geben. Ja,
Ich glaube, das
das
ist.
läuft gut. Da könntest du dich noch ein bisschen verbessern, wie auch immer, eine ne Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln in dieser Rolle. Ich glaube, das
Das
ist
ist ein
wichtig.
Punkt, das ist ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich noch nennen wollte. Ich wollte dich aber erst mal ausreden lassen, weil ich ihn vergessen hatte. Aber ich glaube, es ist ein extremst wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass im männlichen Bereich davon ganz viele männliche Trainer profitieren und im weiblichen Bereich haben wir diese Struktur aber nicht. Und das sind Mentorings und Mentoring-Prozesse, die können sozusagen strukturiert aufgesetzt sein, aber ganz oft auch Mentorings, die entstehen. Jeder Trainer im männlichen Bereich oder wahrscheinlich jeder erfolgreiche Trainer wird dir sagen, wer ihn in seiner Karriere in seiner Entwicklung geprägt hat. Wer waren Vorbilder? Wer waren Ansprechpartner? Wer waren Mentoring-Rollen? Und ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Thema ist für jeden, einen Mentor zu finden oder auch für Vereine Mentoren zur Verfügung zu stellen, die wirklich auch Trainerinnen mit begleiten und ich glaube wirklich auch Frauen Netzwerke zu schaffen, weil ich glaube, dass ein Riesenproblem ist und ich habe das selber mal erlebt und ich habe das nie als Problem erfunden. Und jetzt gehe ich nochmal im Umkehrschluss. Ich bin immer als Trainerin, auch in all meinen Berufen, auch später als Sales Manager in einer Sportagentur, egal wo, auch jetzt im Verband. Ich war immer eine der sehr, sehr wenigen Frauen und mir ging es immer hervorragend. Ich habe das nie vermisst, andere Frauen um mich herum zu haben, bis ich mal erlebt habe, was es bedeuten kann, viele Frauen um sich herum zu haben. Und das war die Zeit, wo ich bei Sport 5 war, wo das Thema Frauen in Führungsrollen und auch wo das Thema mehr Frauen im Fußball und man war auf ganz vielen Summits plötzlich und man war in Frauennetzwerken. Es ist so ein unfassbarer Mehrwert, wenn man mit anderen Frauen zusammen ist, die die gleichen Sorgen haben, die gleichen Ziele, die gleichen Leidenschaften, das geht ja nicht mal negativ, die dieselben Ideen haben oder ähnliche Ideen, die auch im Sport aktiv sind. Und oft merken wir gar nicht, dass wir so viele sind, weil wir so verstreut sind. Und ich glaube, dass weibliche Coaches, Netzwerke und Netzwerke im Basketball von Frauen für Frauen extrem wichtig sind, um die Leute im System zu halten. Weil sie sonst denken, sie sind immer alleine und das ist gar nicht so.
Amen.
Yes.
Also, haargenau in der Situation habe ich mich auch wieder gefunden in den letzten Monaten, Jahren hier und merke erst jetzt, wo ich mich in so einem Netzwerk im regen Austausch befinde, wie bereichernd das ist.
Ja,
Na, also, da sind wir
100
uns sehr, sehr
Prozent.
ähnlich. Also, ich habe mich auch nie in der Minderheit oder nicht akzeptiert oder was auch immer gefühlt. Aber es ist schon ein ganz anderes Feeling, wenn man andere gleichgesinnte Frauen um sich hat und irgendwie gemeinsam an einem Strang ziehen kann und nicht, wie du halt sagst, sich allein auf weiter Flur fühlt oder ja, man nicht so richtig weiß, wie die andere tickt, ist vielleicht bei einem anderen Verein und man denkt so, ah, man bekriegt sich irgendwie so ein bisschen und man will sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig ausstechen, aber dem ist halt überhaupt nicht so, sondern man will irgendwie das gleiche Ziel erreichen und das eben auch für die Athletinnen machen. Das ist ja auch so ein Punkt, den wir immer wieder hervorheben, dass das Wichtigste schon sein sollte, dass sich eben die Spielerinnen entwickeln, die man da betreut. Und das ist ja cool.
Ja.
Einen Seitenhieb kann ich mir natürlich nicht verkneifen, weil du ja nochmal so zu Mentoring gesagt hast. Was ich da nochmal differenzieren würde, ist, ich finde, als eine Person, die gementort werden möchte, sollte ich mir meine Mentorin selber raussuchen können.
Ja, komplett.
Weil ich eben die Person spannend finde, es
Ja,
spannend finde, was
komplett.
diese Person macht, von dieser Person lernen möchte. Also, wann auch immer wir von Mentoring und Mentoring-Programmen sprechen, sollte das nicht jemandem übergestülpt werden, den man vielleicht als Talent empfindet und den man pushen möchte, sondern dann muss es also in so einem System dann eventuell vielleicht auch eine Auswahl an MentorInnen geben, die sich die Person dann aussuchen kann und sowas. Und das ja, knüpft vielleicht an den Punkt an, den du gesagt hast, vielleicht muss man bei Nettoeinkünften erstmal Abstriche machen, aber das System verbessert sich aufgrund von Investitionen, die ein Verein, Verband, was auch immer tätigt. Ich finde, sowas kann nicht nur aus Töpfen, die für große Ereignisse da sind, gezahlt werden, sondern sowas braucht es dauerhaft. Ja, also ganz konkret jetzt die Weltmeisterschaft hier in Berlin, die im September stattfinden wird. Natürlich gibt es da andere Töpfe, in die man reingreifen kann, mit denen man was starten kann, mit denen man was initiieren kann. Aber es ist dann eben auch die Aufgabe von Vereinen, von Verbänden, diese Arbeit aufrechtzuerhalten, nachdem das Event stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist eben auch oft was dann wieder am Sande verläuft.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ich von Mentoring spreche, dann spreche ich auch gar nicht so von so einer künstlich hergestellten Beziehung irgendwie. Und irgendwie, ja, dann macht man halt irgendwie zwei Zoom-Calls pro Woche. Also da bin ich, du kennst mich, Jenny, da sträuben sich bei mir halt alle Nackenhaare. Ich meine von wirklich organischen und natürlichen Beziehungen, die auf vollstem Vertrauen, die auf Vertrauen in das Talent und das Potenzial der einen Person und auf der anderen Seite in das Vertrauen und die Erfahrung und die Persönlichkeit, dieses voneinander lernen, weitergeben. Und da gibt es ganz, ich meine mal ganz, also ich war nie in einem aktiven Mentoring-Programm. Aber ich könnte dir sofort fünf Menschen sagen, die meine Karriere persönlich und professionell, also meine berufliche Karriere und mein persönliches Leben nachhaltig, wirklich nachhaltig positiv beeinflusst haben. Und das war nie ein offizielles Mentoring. Das waren immer Menschen, die mir das Gefühl gegeben haben, dass sie etwas in mir sehen, die mir Türen geöffnet haben, die mich weiterentwickelt haben, von denen ich lernen durfte, ohne dass ich eine Lernstunde hatte, sondern einfach, die mich mitgenommen haben, die ich beobachten konnte, die ich erleben durfte, wie sie Situationen lösen und von denen ich im Alltag gelernt habe und wo viel Vertrauen da war. Und ich glaube, das kann man, ich glaube nicht, dass man das künstlich herstellen kann, aber ich glaube, man muss diese Leute finden und manchmal muss man auch dann diese Leute zusammenbringen, ne? Und es gibt ganz, Becky Hammons zum Beispiel, sprechen wir oft drüber. Ist da, wo sie ist, weil sie eine unglaublich talentierte Trainerin ist, weil sie eine tolle Spielerin war. Aber sie sagt selber, wenn alles, was ich gelernt habe als Trainer, habe ich von Greg Popovich gelernt, weil ich einfach nur in seiner Nähe sein zu dürfen und ihn bei seiner Arbeit sehen zu dürfen, das war so bereichernd und Türen zu öffnen, junge Leute teilhaben zu lassen an dem, was man täglich tut, für Austausch zur Verfügung zu stehen, Interesse zu zeigen. Ich glaube, das sind extrem wichtige Punkte und das ist das, was ich meine, wenn ich über Mentoring spreche. Nicht, du hast jetzt jede Woche einen Zoom-Call mit Person X und kannst Fragen stellen.
Ja, ich auch. Ich
Ja.
wollte es nur noch einmal
Ja.
unterstreichen.
Ja.
Dann kommen wir zum abschließenden Teil, nämlich den What-If-Fragen. Möchtest du diese Woche starten, Hanna?
Yes.
Okay, hau
Ich habe die
raus.
What-If-Frage geklaut, weil ich, ja, ich gebe es tatsächlich zu, weil ich jetzt
Ehrlichkeit währt
manchmal,
am längsten.
genau, du weißt ja, ich bin ein großer Podcast-Fan. Nicht nur unseres eigenen, sondern ich höre tatsächlich immer sehr gerne Podcasts. Und es gibt einen Podcast, und dann geht es um Frauensport als Business Model. Und da gibt es immer, jeder am Ende bekommt immer der Gast eine Frage gestellt. Und zwar, what if you had a magic wand? Also wenn du einen Zauberstab hättest, mit dem du in irgendeinem Bereich Equality herstellen könntest, mit einem Fingerschnipsen von heute auf morgen. Welcher Bereich wäre das?
Boah.
Also im Basketball, ich würde es mal reduzieren, auf
Ach so,
Basketball
okay.
grundsätzlich, ne? Also jetzt nicht irgendwie politisch
Das,
gesehen, sondern tatsächlich
ja,
auf
okay.
den Sport bezogen. In welchem Teilbereich des Sportes, auf Fingerschnips, würdest du sofort Gleichheit herstellen?
Eine Sache. Also so, das kann ja so der erste Domino sein, der dann auch, oder so der Rattenschwanz von einer Sache kann ja sehr, sehr viel anderes positiv beeinflussen. Oder der Domino hält die, wir kennen ja alle noch Domino Day von früher, die Aorta, die Lebenslinie aufrecht. Ich glaube, ich würde schon mit Equal Pay gehen, weil dann, also dann hätte ich erstens wahrscheinlich sehr viel mehr Geld verdient in meiner oder in meinen 7 Jahren erste und zweite Bundesliga, die ich gespielt habe. Und ich glaube, sowas ermöglicht es auch, wenn Strukturen noch nicht stimmen, Athletinnen selbst Verantwortung für andere Sachen zu übernehmen. Also keine Ahnung, dann kann ich halt vielleicht privat einen Physio bezahlen oder privat einen Athletiktrainer, Trainerin bezahlen. Dann, ja, kann ich mich besser um meine Recovery kümmern und so weiter und so fort. Also ich glaube, damit fallen viele andere Dominos auch um, wenn eben ich diese finanziellen, anderen finanziellen Möglichkeiten hätte.
Finde ich auch eine gute Antwort.
Okay. Meine What-If-Frage, Hanna. What if? Was wäre, wenn wir morgen, ab morgen, 50% der TrainerInnenstellen im Mädchen- und Frauenbasketball mit Trainerinnen besetzen würden? Was würde sich in den nächsten 5 Jahren ändern?
Wow, gute Frage. Also übergreifend sind also Profi- und Breitensport einfach alles, was Mädchen und Frauen, oder nur Mädchenbasketball erstmal.
Nee, Mädchen- und Frauenbasketball.
Okay. Ich glaube, dass sich zwei Faktoren ändern würden. Die einzigen, die relevant sind, nämlich, ich glaube, Qualität. Ja, glaube ich, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele gute Frauen gibt, die bisher noch nicht an den Stellen arbeiten, wo sie arbeiten sollten. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie sozusagen Kompetenz damit in das System gespült wird, Kompetenz in Bereichen, die vielleicht bisher noch nicht so entwickelt sind, dazu führen würde, dass es einen Entwicklungsschub geben würde im Bereich Performance. Also ich glaube, dass sozusagen die Athletinnen besser werden würden. Und zwar nicht nur, weil die von Frauen trainiert worden sind, sondern weil einfach plötzlich ein anderer Austausch stattfindet, andere Perspektiven reinkommen in die Trainergespräche, ne? Also in den Austausch unter Trainern werden plötzlich andere Themen relevant. Es werden Themen sensibilisiert. Es werden plötzlich Formen von Leadership, die vielleicht anders sind, angewandt, ohne Druck, und andere Modelle bekommen ihre Berechtigung, weil sie eben genauso erfolgreich sind oder vielleicht erfolgreicher sind. Und ich glaube, das Thema Quantität, weil ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass fehlende Vorbilder und fehlende weibliche Trainer ein großer Grund für die hohen Dropout-Quoten sind. Und ich glaube, dass wir weniger Spielerinnen im jungen Bereich, also in den Altersbereichen 12 bis 16, weniger Spielerinnen verlieren würden, als wir sie aktuell verlieren.
Das nochmal unser Appell. Also, wir brauchen mindestens 50% Trainerinnen. Ich sage jetzt einfach mal generell im Sport. Und wir brauchen Equal Pay. Und
Ja,
dann
und
ist die Welt eine bessere.
mein Magic Wand oder mein Genie in the Bottle wäre viel mehr Leadership. Also mehr Frauen, also gleiche Besetzung von Männern und Frauen in Entscheider- und Leadership-Funktionen, weil ich glaube, auch das wäre so ein Dominostein, der plötzlich ganz viele andere zum Umfallen bringen würde. Und da gibt es, glaube ich, genug Studien mittlerweile zu und genug Beweise dafür, dass diverse Führungsteams einfach erfolgreicher arbeiten, als wenn man bestimmte Problemstellungen immer nur durch dieselbe Brille betrachtet.
Ja, da habe ich gar keinen Zweifel dran, dass das so ist. Okay, dann war es das für diese Folge. Wir hoffen, wir haben unsere Zuhörer nicht vergrault und ihr schaltet
Nein.
in der nächsten Folge auch wieder rein. Aber euch ist das wahrscheinlich aufgefallen, dass wir dieses Thema immer wieder aufbringen. Eigentlich in jeder Folge gibt es da ein kleines
Exkurs,
Abschweifen.
ja.
Exkurs, Exkurs ist ein gutes Wort. Also in jeder Folge gibt es einen kleinen Exkurs zu diesem Thema und deswegen wollten wir dem Thema eine ganze Folge schenken, was wir hiermit getan haben, was aber auch nicht heißt, dass es nie wieder vorkommt in unserem Podcast.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dahin.
Timeout over.